Du hörst Körperglück mit Achtsamkeit zum Wohlfühl-Ich. Lerne, wie du Stressessen stoppst, achtsamer isst und deine Gedanken positiv ausrichtest, sodass du dich wieder so richtig frei, leicht und lebendig in deinem Körper fühlst. Du hast diesen einen Körper und du darfst dich darin zu Hause fühlen. Mein Name ist Nuria Papa-Hoffmann und ich freue mich, dass wir gemeinsam losgehen.
Du bist über 40 und fragst dich, warum deine Haut auf einmal so sensibel ist, warum dein Stoffwechsel auf einmal lahmt, ja, und warum du bestimmte Stoffe wie zum Beispiel Zucker einfach nicht mehr so gut verträgst. Dann bleib unbedingt dran, denn in diesem Video gibt's Antworten, und zwar von der Ernährungsmedizinerin, Dermatologin und Bestsellerautorin Dr. Yael Adler. Und sie kennt sich richtig gut aus mit Hormonen, mit Haut, mit Happy Aging und verrät uns heute, was wir machen können, um uns auch ab 40 so richtig strahlend jugendlich und wohl in unserer Haut zu fühlen. Viel Spaß mit diesem Gespräch und herzlich willkommen im Körperglück-Podcast Dr. Yael Adler. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Yael Adler.
Hallo, ich freue mich, dass ich eingeladen bin. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch sehr, denn du bist passionierte Ernährungsmedizinerin, Ärztin und du hast ein neues Buch herausgebracht, Genial ernährt. Und ich habe es gelesen und finde, du schreibst mit so viel Leidenschaft über das Thema gesunde Ernährung. Ich habe beim Lesen echt gespürt, dass es dir eine Herzenssache ist. Und Yael, ich habe direkt die Frage an dich. Was in dir gibt dir dieses Feuer, mit so viel Passion über das Thema gesunde Ernährung zu schreiben?
Also du hast schon recht, die Gesundheit und die Medizin ist meine Leidenschaft. Ich habe auch keine anderen Hobbys. Also alles, was sozusagen hilft, gesund zu bleiben, nicht zu sterben, finde ich, ist, oder später zu sterben oder gesünder zu sterben, ist schon so etwas, was mich auch persönlich bewegt, aber natürlich, was ich auch zu meinem Beruf gemacht habe. Ich bin Hypochonderin und das sind diese Leute, die so ein bisschen neurotisch sind und tatsächlich hoffen, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen, zum Beispiel mit Lebensstilmaßnahmen. Und deswegen ist Ernährung eine ganz große Säule fürs Gesundbleiben, das wissen wir alle. Und natürlich möchte ich das auch mit Inhalt füllen. Und ganz nebenbei ist es so, wenn man meine dermatologischen Patienten, ich bin ja von Hause aus Hautärztin, wenn man die mit Ernährungswissen versorgt und ihnen hilft, selber klug zu werden, also klüger zu essen und zu verstehen, was der Körper mit Lebensmitteln macht, auch mit Nahrungsergänzungsmitteln macht und wie man dann den Körper gesund macht und die dann sehen, oh krass, jetzt ist meine Haut viel besser geworden, sie ist vielleicht abgeheilt und ich schlafe besser und das Immunsystem ist besser und ich habe mehr Energie, dann denke ich mir immer, dann hat man alles richtig gemacht. Also es schadet auf gar keinen Fall, sich damit aus privaten, aber auch aus beruflichen Gründen, sich damit zu beschäftigen.
Ja, spannend. Das ist voll schön, wenn du bei deinen Patientinnen dann so diese Veränderung siehst, was man allein mit Ernährung bewirken kann.
Es ist so, dass wir tatsächlich wissen, dass 10-30% Genetik sind, was Gesundheit und Langlebigkeit ausmacht. Ich bin auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging und Präventionsmedizin. Healthy Longevity ist der Zusatz, also gesunde Langlebigkeit. Dort wird man interdisziplinär dieses Thema Langlebigkeit betrachten und dort wird man sehen, als Mediziner, dass man tatsächlich ganz viel selber in der Hand hat, nämlich 70%. Und jeder von uns Ärzten aus verschiedenen Fachrichtungen liefert einen Beitrag. Aber was halt immer wieder vorkommt bei allen Fachbereichen, ist die Ernährung. Jedes Organ profitiert von einer gesunden, artgerechten Ernährung. Und wir können sehr viel über die Ernährung steuern, auch mit kleinen Stellschrauben, die wir verändern können. Und das kann auch manchmal individuell unterschiedlich sein. Es gibt nicht ein richtig, es gibt viele Richtiges. Und die anderen Bereiche, die man selber steuern kann, sind natürlich der Schlaf, sind die Bewegung, der Sport und ist das Thema Stress, Achtsamkeit, Meditation oder auch die vor allem guten menschlichen Beziehungen. Also Einsamkeit ist ja ein lebensverkürzender und krankmachender Faktor. Und wenn man sich um diese großen Säulen kümmert, dann hat man schon sehr viel gewonnen und dann kommen erstmal lange nichts und dann kommen so Sachen wie Nahrungsergänzungsmittel vielleicht, die jetzt sozusagen erforscht werden im Freak-Bereich der Langlebigkeitsmediziner, also irgendwelche originellen Sachen wie Spermidin oder Resveratrol, ne, was vielleicht manche schon gehört haben, was sie sich alle einschmeißen und NMN. Aber wichtig ist wirklich die Basis und die kann man eigentlich relativ einfach und preiswert in sein Leben integrieren.
Das ist spannend, weil du sagtest ja selbst, du arbeitest auch im Bereich Longevity, ich muss das Wort noch ein bisschen üben, also gesunde Langlebigkeit, wie werden wir gesund, fit, ja, wie bleiben wir unser ganzes Leben lang jugendlich und strahlend und wir haben so viel in unserer Kraft und jetzt
arbeitet ihr da interdisziplinärisch, also verschiedene,
genau, verschiedene Fachrichtungen, genau.
Das finde ich total spannend, weil was ich manchmal so schade finde, kenne zum Beispiel auch eine Psychotherapeutin und gerade die Psychotherapeuten, ich bewundere sie sehr, leisten so tolle Arbeit. Ich frage mich nur dann manchmal, warum arbeiten Psychotherapeuten nicht auch so ein bisschen ernährungsmedizinisch, weil ja auch unsere mentale Gesundheit so sehr davon abhängt, was wir in unserem Körper stecken, also Stichwort ADHS oder Depression.
Ja.
Hat auch viel damit zu tun, was ich esse. Und dann spannend zu hören, dass ihr da in diesem Bereich forscht, Langlebigkeit auf so vielen verschiedenen Ebenen erforscht.
Also du hast völlig recht und die neue aktuelle Wissenschaft geht auch genau in diese Richtung. Es geht eben bei der Ernährungsmedizin nicht um Religion und um Glauben, sondern es geht am besten hoffentlich um Wissenschaft und die lässt uns doch auch Spielräume. Und da sieht man, dass zum Beispiel die Darmflora einen großen Einfluss hat im Sinne der Psyche, der seelischen Gesundheit, weil natürlich im Kopf auch Biochemie abläuft. Wir also Botenstoffe bilden müssen, die uns glückliche Gefühle schaffen können. Wir alle kennen den Begriff Serotonin, ja, das Glückshormon, das brauchen wir im Gehirn. Und es gibt Psychopharmaka, die das verstärkt ausschütten. Aber man kann das auch zu großen Teilen über die Ernährung schaffen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jetzt jeder seine Tabletten in die Mülltonne schmeißt. Bitte das nur mit dem Psychiater gemeinsam. Aber ich habe Patienten, die auf so etwas eingestellt worden sind. Und wir konnten über das Erhöhen von Tryptophan, das ist die Aminosäure, die da weiterentwickelt wird, aufgebaut wird zum Serotonin, und auch über 5-HTP, das ist die nächste Stufe, die Vorstufe vom Serotonin, dass die dann praktisch dadurch, dass sie das plötzlich vermehrt gegessen haben als Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, dass sie plötzlich keine Medikamente mehr brauchten, sondern damit ausreichend gut versorgt waren. Und wir wissen, diese Darm-Hirn-Achse hat eben auch etwas mit der Bakterienflora insgesamt zu tun, denn die Bakterienflora schafft es, Mikronährstoffe aus dem Speisebrei besser herauszulösen. Also sie hilft uns beim Verdauen. Sie bildet außerdem selber B-Vitamine und Vitamin K. Die wirken auch vor allem lokal. Aber sie bildet auch Chemikalien, die im besten Fall durchs Blut schwimmen und uns gesünder machen, also zum Beispiel Entzündungen bekämpfen. Und das hat immer auch einen Effekt auf die Gehirngesundheit und natürlich auf alle anderen Körperregionen. Und diese kleinen Stoffe erforscht man zunehmend und sieht, dass die wie eine Art physiologische, also körpereigene, gesundheitsfördernde Medikamente wirken können. Und dann braucht man eben nicht immer Medikamente. Und auch Vitamin D ist so ein Stichwort, das haben auch viele zu wenig und das kann man auch als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen und auch das hilft. Oder Omega-3-Fettsäuren, um die Gehirnzellen überhaupt erstmal aufzubauen, dass die miteinander kommunizieren können, dass sie Energie bekommen. Manche Menschen sind ja sogar dement im Gehirn, ne? Das ist auch eine Erkrankung, die zum Beispiel durch Gefäße kommen kann, aber auch durch Lebensstil, durch Stoffwechselprobleme. Die Zellen im Gehirn werden manchmal resistent dem Zucker gegenüber, der Glucose, und das ist wichtig, um Energie zu haben. Aber zum Beispiel mit dem, und ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber einfach nochmal als Stichwort, es gibt nicht nur Glucose, es gibt auch Galactose. Das ist der Zuckerbestandteil, der in der Milch zum Beispiel vorkommt. Und der kann in diese kranken Zellen hineingehen und trotzdem für tolle Energie sorgen, also sogar dementen Menschen nochmal helfen, wieder kognitiv besser zu werden. Und an diesen kleinen Beispielen sieht man, wie relevant die Ernährung ist und dass wir, bevor wir mit Medikamenten arbeiten, wir durchaus die Chance haben, auch durch Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel manchmal den Körper wieder zurück in eine gesunde Balance zu bringen oder gesündere Balance.
Ja, total spannend. Du bist jetzt schon ganz viel ins Detail gegangen. Ich fasse mal erstmal so groß zusammen. Wir können uns wirklich fit und glücklich essen. Wir haben ganz viel in unserer Macht.
Wir haben viel, also 70% in unserer Macht. Leider sind diese 70% getrübt durch Umweltfaktoren. Die sind auch nicht zu verachten. Ich schreibe auch in meinem Buch Genial ernährt darüber, wie problematisch das Thema Wasser und belastete Lebensmittel leider mittlerweile ist. Hier startet die Forschung gerade erst und stellt fest, dass wir ziemlich viel Mikroplastik und Nanoplastik und Ewigkeitschemikalien in unseren Körper aufnehmen und dass die Folgen noch gar nicht bis ins Letzte verstanden sind. Wir wissen, dass das die Darmflora auf jeden Fall verändern kann, wie auch viele andere negative Einflussfaktoren, und dass das auch ins Gehirn gelangen kann und dass das womöglich auch seelische Effekte hat, dass es auch hormonelle Effekte hat. Auch die Hormone wirken im Gehirn und im gesamten Körper. Das heißt, wir haben so viele Dinge, die auf unseren Körper wirken, der ja sowieso schon so komplex ist, dass wir erstmal anfangen müssen, das zu verstehen. Aber ein Ziel könnte sein, um erstmal diesen Umweltfaktoren, die wirklich negativ sein können, etwas entgegenzusetzen, dass wir unsere Entgiftungssysteme im Körper stärken, die wir von der Natur geschenkt bekommen haben. Und die können wir über Lebensstil und Ernährung stärken.
Okay, dann machen wir mal Butter bei die Fisch. Du weißt so viel über Ernährung, was so der normale Mensch gar nicht weiß. Was ist so eine Sache, wo du denkst, ouch, wenn ich das bei anderen Leuten sehe, das tut mir so leid, dass sie das machen. Was wäre so ein typischer Ernährungsfehler, wo wir alle reintappen oder viele reintappen? Und was wäre umgekehrt etwas, wo du sagst, boah, wenn wir das umstellen, ey Leute, wenn ihr das wüsstet, dieses Goldnugget, es würde euch so viel besser gehen.
Es gibt tatsächlich auch wieder von der Forschung ganz frisch auf dem Tisch ein paar Tipps, die viele einfach nicht wissen, wie zum Beispiel, dass, und da geht es auch ums Abnehmen beispielsweise und nicht nur ums gesünder sein, dass wir, wenn wir es schaffen, jeden Tag 30 Gramm Ballaststoffe zu uns zu nehmen, dann haben wir ganz viel für unsere Darmflora und auch unsere Sättigung getan und für die lieben Bakterien, die den gesamten Körper gesund halten. Ich will meinen Lieblingsballaststoff nennen, der heißt Akazienfaserpulver. Das ist getrockneter Harz aus der Akazie. Und das kann man so in Dosen kaufen und das einfach in ein Glas Wasser morgens einrühren, zum Beispiel morgens, und sofort trinken. Im Magen quillt das dann mit der ausreichenden Flüssigkeitsmenge und macht schon mal ein bisschen satt. Das passiert auch übrigens, wenn wir nur ein Glas Wasser trinken und noch mehr mit ein bisschen Ballaststoff schon drin. Die Ballaststoffe sind nicht dazu da, uns mit Energie zu versorgen, sondern als Düngemittel für die lieben Darmbakterien. Und interessanterweise können sich dann die Schlankmachbakterien vermehren. Manche Menschen haben eine Dysbalance, haben dann mehr Dickmacherbakterien als Schlankmacherbakterien. Und das hat einen Einfluss auf deren Stoffwechsel. Und das kann man verändern, indem man mehr Ballaststoffe isst, zum Beispiel die Akazienfasern, aber auch Pektin aus der Apfelschale. Und das heißt, man kann zum einen sich ein bisschen sättigen damit und zum anderen die Schlankmacherbakterienflora fördern. Und ich habe Patienten, die haben dann einfach dadurch 6 Kilo abgenommen, ohne dass sie irgendwas weggenommen haben, sondern einfach nur, dass sie das zugefügt haben zu ihrem alltäglichen Sein. Also 30 Gramm Ballaststoffe. Und wenn man jetzt so nicht so weiß, was das bedeutet, dann könnte man sagen, okay, 5 Gramm Ballaststoffe sind so vielleicht 3 Esslöffel Haferflocken oder 3 Esslöffel gekochte Linsen. Und wir wissen, 5 Gramm Ballaststoff mehr am Tag führt zu 14% geringerer Sterblichkeit.
Wow.
Gesamtsterblichkeit. Das zeigt die Forschung. Und man kann das tracken. Es gibt kostenlose Apps, die kann man sich auf sein Handy laden und einfach mal für ein paar Tage auszählen, ob man da hinkommt. Und dann gibt es noch eine weitere 30, ich habe ja gesagt, 30 Gramm Ballaststoffe wäre wünschenswert. Und dann gibt es die 30 verschiedenen Pflanzen pro Woche. Das ist auch erstmal, denkt man, oh Gott, komme ich da drauf? Dann denkt man so an seinen Salat, okay, Gurke, Salatblätter, Tomate, Paprika macht 4. Aber dann darf man daran denken, dass jede Pflanze gilt, also auch die Zwiebel und auch zum Beispiel natürlich jede Art von Blattgemüse darf man damit reinzählen, also jedes Kohlgemüse beispielsweise oder auch der Mais, den darfst du auch mit reinzählen. Du darfst Obst, jede Sorte Obst mit reinzählen. Du darfst alle Kräuter und alle Gewürze mit reinzählen. Du darfst Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten und interessanterweise auch Pilze in dem Fall dazu zählen. Die gehören ja eigentlich nicht zu den Pflanzen, aber da darfst du sie dazu zählen. Und auch Kaffee, gute Nachricht für alle Kaffeetrinker, und kaltgepresstes Olivenöl. Hm. Und wenn man diese Challenge einfach mal versuchen will, das hat etwas Spielerisches, das macht auch Spaß, dann sieht man, da kann man doch draufkommen und man kann tricksen, indem man zum Beispiel morgens auf seinen, sagen wir mal, Magerquark, das esse ich immer ganz gerne, um an Protein ranzukommen. Ich streue mir verschiedene Beeren da drauf und auch Apfel. Die Beeren teilweise aus dem Tiefkühlschrank, die verlieren im Tiefkühler frisch geerntet kaum Vitamine, also kann man sehr gut nutzen und haben eben diese tollen bunten Pflanzenstoffe. Und dann streue ich mir zum Beispiel noch 2 Nusssorten drüber oder sagen wir Pistazien oder Mandeln. Und einfach Saaten wie Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen oder auch Weizenkeime. Und alles, was ich jetzt genannt habe, außer der Magerquark, ist ein Pflanzenpunkt, den ich gesammelt habe. Es geht also ganz schön einfach, macht Spaß. Und übrigens Kaffee, wenn du 2 Tassen Kaffee am Tag trinkst, hast du mehr Ballaststoff zu dir genommen, als eine Banane liefert.
Das ist eine so gute Nachricht. Ja. Nee, ist witzig. Ich frühstücke übrigens genau dasselbe. Also ich esse auch entweder gerne so ein Müsli mit mit Quark und dann streue ich mir noch extra Nüsse und Beeren drauf. Oder wenn ich herzhaft will, dann nehme ich ein Vollkornbrot, zum Beispiel mit Ei, und da ist es ja auch einfach. Nochmal ein bisschen Kresse drüber oder noch ein bisschen Tomate oder ein bisschen Avocado. Ich denke immer gerne in Eat the Rainbow, also isst den Regenbogen. Und dann stelle ich mir vor, jede Farbe hat irgendeine super Kraft. Mhm. Und dann, hole ich mir
das
meine
ist ja auch so.
Superkraft. Ja, ne, ist ja
so. Du hast völlig das, also ich finde, du bringst es total auf den Punkt. Ich habe übrigens vergessen, dass ich natürlich noch nicht Haferflocken so gern, sondern ich nehme Haferkleie. Das ist noch krasser als Haferflockenstreberin. Naja, ich finde, es schmeckt irgendwie ziemlich gleich, aber wenn es halt noch mehr Inhaltsstoffe liefert, okay, und super für die Verdauung ist und so, das finde ich halt noch ganz charmant. Aber letztendlich ist es, die Hafer hat ja Beta-Glucan. Beta-Glucan ist ein Ballaststoff, der sehr interessant, den gibt es auch in Pilzen, der wirklich explizit empfohlen wird bei Leuten mit Insulinresistenz und Diabetes. Die machen richtige Hafertage. Und es ist ja immer so, oh, Hafer, Zucker, nee, da sind so viel Ballaststoffe drin. Man muss ja jetzt auch nicht Tonnen essen. Und dann wird dieses Beta-Glucan dafür sorgen, dass du den Zucker eben langsamer in den Körper aufnimmst und dass du auch Cholesterin besser im Darm wegbindest und dadurch deine Cholesterinbelastung im Körper, also auch für die Gefäßgesundheit wichtig, reduzierst. Und wir wissen, dass wenn du Hafertage einlegst, du nachhaltig ein paar Wochen sogar eine Verbesserung des Blutzuckerhaushaltes hast. Also wirklich aktiv etwas gegen das Diabetesrisiko, was ja doch jetzt mittlerweile eine Pandemie ist, tun kannst. Und diese vielen verschiedenen Farben essen, die sind auch für die Hautgesundheit, ich als Hautärztin beobachte das, ganz, ganz wichtig, weil wir können das sogar messen, dass diese Pflanzenfarbstoffe des Regenbogens, wie du es gerade sagtest, die schützen nicht nur die Pflanze, sondern sie schützen auch uns und unsere Außenhülle. Und meine Lieblinge sind zum Beispiel für eine gesunde und attraktive Haut ein Glas Möhrensaft am Tag. Jeden Tag ein Glas sind ungefähr ein halbes Kilo Möhren tatsächlich. Das kannst du selber pressen oder aus dem Bioladen oder Bioprodukt kaufen. Ein Tröpfchen Öl. Das Beta-Carotin lagert sich dann nach und nach in deine Haut ab und färbt die so ganz leicht orange. Dann siehst du aber nicht aus wie Donald Trump und auch nicht wie ein Möhrenbaby, sondern hast nur so eine ganz frische Farbe. Und man sieht aus Untersuchungen, dass dein Gegenüber dich dann super hot und sexy findet. Viel besser, als wenn du jetzt künstlich sonnengebräunt wärst, weil diese Gesundheitsinformation du abstrahlst auf dein Gegenüber. Du wirst also noch attraktiver. Ich weiß gar nicht, ob das schon geht, du bist so schön. Aber das haben also Studien gezeigt. Und es verlängert den Eigenschutz deiner Haut gegen die Sonne immerhin ums 2- bis 3-fache. Du kassierst also weniger Lichtalterung, weniger Sonnenschäden, weniger Hautkrebsrisiko. Wie ein bisschen eine Sonnencreme von innen. Es schützt und ist repariert, weil das ist auch antioxidativ. Das Stichwort hast du in deinem Podcast bestimmt schon oft behandelt. Antioxidantien, das sind diese Neutralisatoren von den bösen Stoffen, die so den ganzen Tag in unserem Körper entstehen oder auch wir zu uns nehmen, damit wir eben nicht so viel Schäden dadurch einheimsen. Also Vitamine sind zum Beispiel Antioxidantien. Und das Beta-Carotin aus dem Möhrensaft, das ist Pro-Vitamin A auch. Und ähnlich funktioniert Lycopin aus dem Tomatenmark. Wenn du jeden Tag einen Esslöffel isst, kannst du auch einrühren irgendwo in die Soße oder in die Suppe oder aufs Brot schmieren.
Ja, das so als Unterlage statt Butter, ne?
Genau.
So ein bisschen Tomatenmark mit Salz, Pfeffer, Oregano oder so.
Ja, genau. Und das ist auch ein toller Anti-Aging-Faktor und ein Gesundheitsfaktor. Und dann die Anthocyane aus den blauen Beeren, das Betanin, was übrigens auch gut ist fürs Absenken des Blutdrucks, aus der roten Beete, oder natürlich Chlorophyll aus dem grünen Blattgemüse oder aus den Kräutern. Oder meinem Liebling, dem Matcha-Pulver-Tee, wo gleichzeitig auch noch dieser tolle Stoff Epigallocatechin-Galat drin ist, schwieriges Wort, der eben super anti-aging ist, krebshemmend ist, den Stoffwechsel verbessern kann und beim Abnehmen helfen kann. Wenn man also schafft, 2 Tage Matcha-Pulver-Tee, also sozusagen in so ein, ich tue das immer in meinen Latte-Macchiato-Schäumer, also Wasser, und einen Teelöffel von diesem quietschgrünen Bio-Japan-Matcha-Pulver-Tee und das dann aufschäumen und dann einen Schuss Pflanzenmilch ohne Zucker rein. Und dann läuft das schon. Also das sind so Dinge, die man so ganz einfach in seinen Alltag einbauen kann und die dann die Haut strahlen lassen und natürlich für den gesamten Stoffwechsel gut sind, weil wir wissen ja, die Haut ist ja nur der Spiegel der Organgesundheit.
Oh, ich finde das so toll, weil ich habe ganz viele Hörerinnen, die halt auch sich wirklich schon mit gesunder Ernährung auskennen. Und du haust hier gerade nochmal die absoluten Joker raus für alle, die eh schon gesund essen. Ich rekapituliere mal, weil da stand so drin, da war so viel drin. Also erstmal sagst du, Leute, versucht auf eure 30 Gramm Ballaststoffe zu kommen. Ich habe mir gerade notiert, 5 Gramm mehr Ballaststoffe führt zu 14% längerem Leben.
Weniger Gesamtsterblichkeit.
Gesamtsterblichkeit, okay. Wow, super. Dann so ein bisschen Punkte sammeln jeden Tag. Gemüse, Obstpunkte, pflanzliche Punkte sammeln als kleine Challenge. Dann habe ich mir notiert, versuch mal jeden Tag ein Glas Karottensaft zu trinken. Also den aus der Packung mag ich persönlich überhaupt gar nicht. Aber wenn der frisch gepresst ist mit ein bisschen Ingwer und wichtig, was du gesagt hast, ein bisschen Öl brauchen wir, um an diese Nährstoffe dann auch ranzukommen aus der Karotte. Das ist ein Trick. Dann probiert mal, anstatt Butter, ein bisschen Tomatenmark aufs Brot zu schmieren. Nächster Joker. Und dann noch Matcha-Pulver. Das werde ich auch mal probieren, denn ich bin ja Kaffeeliebhaberin. Du hast mich hier gerade rehabilitiert. Vielen Dank dafür. Wir dürfen Kaffee trinken. Aber es müssen vielleicht auch nicht die 7 Tassen am Tag sein. Oder?
Also ja. Da gibt es sogar Zahlen, die sagen, 3 bis 5 Tassen gilt als sehr gesundheitsförderlich. Zum Beispiel, dass du weniger Diabetes hast, dass dein Gehirn besser geschützt ist vor Demenz, dein Herz-Kreislauf-System geschützt ist. Und es hat sogar krebshemmende Effekte. Das sind eben diese Pflanzeninhaltsstoffe. Zum Beispiel Leberkrebs und Gebärmutterkrebs und auch andere Krebse treten weniger auf oder werden auch abgeschwächt, wenn sie dann doch mal da sind. Also da gibt es ganz tolle Daten. Du kannst also dabei wirklich bleiben. Und es gibt nur manche Menschen, die werden dann sehr, sehr aufgeregt, ne, dadurch. Wobei dieser Effekt sehr kurz anhält. Also den Blutdruck messen einfach eine halbe Stunde danach nicht, aber dann wieder, weil der nicht nachhaltig erhöht wird. Und du musst auch nicht mehr dazu trinken, von wegen, dass es austrocknet, dass es überholt. Der Gewohnheitskaffeetrinker kompensiert das super. Das Glas Wasser dazu ist nur, um die Geschmacksknospen wieder freizuspülen, damit man den nächsten Schluck besonders genießen kann, das Aroma. Es gilt mittlerweile wirklich, du sollst ja irgendwie so, sagen wir mal, so 2 Liter Wasser am Tag zu dir nehmen oder Kräutertee oder Kaffee. Ja, du solltest halt nur nicht diese in diesen Coffeeshops, wo das dann mit ganz viel Sirup und Zucker und Sahne, das ist natürlich dann wiederum kontraproduktiv, aber es ist halt einfach ein fast kalorienfreies Getränk, der Kaffee. Und wenn dir das schmeckt, mach das. Und wenn du aber eben merkst, du bist dazu hippelig, dann nimmst du wiederum Tee. Da ist ein weiterer Stoff drin, der, also gerade im Grüntee, der sorgt zwar für Anregung, also da ist ja auch Koffein drin, aber gleichzeitig etwas für mehr, sagen wir, Ausgeglichenheit durch einen weiteren Stoff, der da drin ist, das L-Theanin. Und so macht man praktisch eine Balance der Fokussierung, die nicht so überkandidelt dann ist. Und Menschen, die nicht schlafen können, die müssen dann halt einfach, sagen wir mal, 8 Stunden oder 6 Stunden vor dem Schlaf aufhören. Wobei ich zum Beispiel, ich schlafe super, auch wenn ich mal abends noch mal einen Espresso getrunken habe. Das ist so ein bisschen genetisch, ob man da so sensibel ist oder nicht.
Total toll. Also werde ich jetzt noch nicht lieb, dann spätestens jetzt.
Nachdem du mach das, ja. Also wenn du das auch vom Magen her verträgst, sonst muss man von Filterkaffee auf Maschinenkaffee wechseln. Da sind dann weniger Säuren drin. Das ist echt, es gibt so viele Möglichkeiten zu spielen. Aber weil du vorhin das Wort lebensverlängernd angesprochen hast, es gibt tatsächlich eine schöne Zahl. Jeden Tag eine Handvoll Nüsse kann bis zu 10 Jahre lebensverlängernd wirken. Wir haben ja über Lebensstilmaßnahmen 22 Jahre die Möglichkeit, statistisch gesehen, unser Leben zu verlängern. Also wir können wirklich was wuppen, im Gegensatz zu ungünstigen Lebensstilmaßnahmen, wo dann eben diese ganzen Zivilisationskrankheiten drohen, die tatsächlich 74% ausmachen der Todesfälle weltweit.
Und da schlagen wir jetzt eine Brücke, weil ich habe dich vorhin gefragt, du als Ärztin, holst dir denn die Zehennägel hoch, wo du denkst, oh bitte Leute, macht das nicht, das ist wirklich so schädlich in unserer modernen Welt, was zum Beispiel das Thema Ernährung angeht. Wo tut's dir echt weh?
Das Ding ist Unwissen im Grunde. Also es ist ja nichts verboten, alles ist erlaubt. Es kommt nicht auf die Perfektion an, sondern auf die Balance. Wenn also jemand es schafft, jeden Tag sich gesund zu ernähren, also das, was wir jetzt so ein bisschen besprochen haben, eben betont Pflanzenkost, aber auch seine Eiweißzufuhr im Blick hat und da sehr gerne bis zum Alter von 65 eher das pflanzliche Eiweiß haben und nicht zu sehr das tierische Eiweiß, dass wir eben auch die pflanzlichen Fette im Fokus haben, zum Beispiel Olivenöl oder Leinöl und aber auch Fischöl oder Algenöl und nicht so sehr diese gesättigten Fette aus den tierischen Produkten, vor allem aus der Wurst, dann ist schon alles in Ordnung. Also was man wirklich meiden sollte, ist verarbeitetes Fleisch oder das eben so selten wie möglich und der freie Zucker, also der Haushaltszucker, also Limonaden und Süßigkeiten. Oder auch die Fructose, die als billiges Süßmittel zugesetzt wird in Form von Mais-Sirup oder High-Fructose-Corn-Sirup. die aber auch in so gesund klingenden Zuckerersatzprodukten drin ist, wie zum Beispiel im Sirup. Also wenn du, viele Leute nehmen so Akaziensirup, das ist eigentlich flüssiger Zucker. Mhm. Wenn du das weißt, dass das in kleinen Mengen auch mal sein darf, aber das nicht deine Basis sein sollte. Und das ist mein Punkt, dass du auch nicht glauben solltest, so ein intensiver Süßgeschmack durch synthetische Süßstoffe sei irgendwie besser. Machst du schon im Grunde alles richtig. Die vielen metabolischen Erkrankungen, also Übergewicht, hoher Blutdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz, viele Krebserkrankungen, Diabetes, auch Fettleber mit allen Folgen, die kommen ja vor allem durch diese Kost, die sich so verändert hat von dem, was die Biologie sich eigentlich wünscht, von der Steinzeitkost quasi. Die kommt ja durch hochverarbeitete Lebensmittel, durch freien Zucker, durch Fructose als Süßmittel und hochverarbeitetes Fleisch. Im hochverarbeiteten Fleisch hast du nicht nur diese vielen tierischen Fette, die einfach die Zellen steif und starr machen und die Gefäße steif und starr machen. Nein, sie fördern auch Entzündung, sie erhöhen auch den Cholesterinspiegel. Sie machen diese Entzündungsprozesse, die still sind im Körper, die du auch gar nicht so merkst. Da ist nämlich auch die Arachidonsäure drin. Wir dürfen die haben, aber nicht in diesen großen Mengen. Ne? Arachidonsäure ist eine Omega-6-Fettsäure aus dem Tier, die wir auch selber in unserem Körper produzieren. Aber die Leute haben so viel davon, dass die so viel Entzündung ballern und so wenig von der Omega-3-Fettsäure, die dagegen anstinken will. Wir wollen das ein bisschen ausgeglichen haben. Und das geht eben nur zum Beispiel durch Fischöl oder auch einige pflanzliche Öle, durch Algenöl ganz besonders. Wir brauchen hier eine Balance. Und wer sehr viel Wurst und verarbeitetes Fleisch isst, nimmt viel zu viel von dieser entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäure zu sich. Und außerdem sind da Nitrosamine drin, also krebserregende Substanzen, die durch den Verarbeitungsprozess und auch durch das Pökeln entstehen. Mhm. Und wenn man das schafft, möglichst selten zu essen, dann hat man sein Krebsrisiko natürlich schon mal deutlich reduziert. Und man könnte ja eben, wenn man grillt, auch darauf achten, dass man eben einfach ein schieres, pures Stück Fleisch dann mal nimmt oder auch mal mit Gemüsesticks arbeitet, dass man einfach das Fleisch auf dem Teller kleiner werden lässt und das Gemüse größer werden lässt. Aber Fleisch per se ist für die Fleischesser nicht verboten. Es geht auch hier um die Menge. Also man sagt zum Beispiel, Frauen sollen 300 Gramm rotes Fleisch pro Woche nicht überschreiten und Männer das Doppelte.
Und du redest von rotem Fleisch, das heißt, welches Fleisch findest du dann, wenn schon, besser? Meinst du dann jetzt zum Beispiel Geflügel aus?
Also rotes Fleisch darf, wie gesagt, sein, aber eben am ehesten ist es ja, wir erinnern uns an die Steinzeit, da sind wir erstmal auf die Jagd gegangen, haben uns viel bewegt und dann haben wir schieres, gesundes, grasgefüttertes Fleisch mit dem Stamm geteilt. Heute ist das ja aber auch oft eben so Zuchtfleisch, was eben auch nicht mehr, oder Tier, was eben auch nicht mehr so ernährt ist. Ne? Auf der Weide hat ein Tier ganz andere Mikronährstoffe, die es aufnimmt, die es dann weitergibt. Und ich will jetzt nicht die ganzen Veganer aufbringen. Trotzdem, es gibt eben viele Menschen, die nicht vegan essen. Und denen darf man sagen, ja, ihr dürft auch tierische Produkte zu euch nehmen, aber reduziert das und achtet hier auf die Qualität. Weißes Fleisch ist etwas weniger problematisch und Fisch und Meeresfrüchte ist noch weniger problematisch. Das darf alles sein, aber es geht wie immer eben um die Frage der Menge. Also es muss nicht jeden Tag ein Stück Fleisch oder Wurst auf dem Teller liegen. Das finde ich ist doch eigentlich gar nicht so schwer, aber ein-, zweimal in der Woche ein tierisches Produkt oder ein Stück Fleisch, das ist dann okay. Und dann kann man einmal meinetwegen das Steak und einmal vielleicht Huhn und dann vielleicht auch nochmal Fisch ein-, zweimal. Aber es geht eben auch anders. Du kannst auch an pflanzliche Eiweiße über pflanzliche Eiweiße sehr gut an deine Aminosäuren rankommen. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, wenn du überwiegend pflanzliches Eiweiß zu dir nimmst bis zum Alter von 65, dann hast du dir sehr viel Gutes getan. Im Gegensatz, wenn du sehr viel tierisches Eiweiß zu dir nimmst, dann ist das fast so ein Risikofaktor wie Rauchen. Also es kann dein Leben tatsächlich kränker und kürzer machen. Ab dem Alter von 65 wird wiederum gesagt, na ja, da ist der Muskelabbau so schwerwiegend und so schnell, dass es doch wieder etwas mehr tierisches Eiweiß sein darf, weil das besser bioverfügbar ist. Und ab 80 dann wiederum, da kann man das nicht mehr so gut verdauen, liegt mehr im Magen, dann wieder mehr Pflanzliches. Es geht aber, wie gesagt, nicht um komplette Verbote, sondern um so ein bisschen, wohin die Waage kippt. Und man muss auch sagen, es gibt wieder individuelle Veranlagungen. Ich will von mir erzählen. Ich bin Ernährungsmedizinerin und bin dazu gekommen über die Dermatologie, weil ich habe gesehen, die Haut kannst du nicht immer nur mit Cortisoncremes gesünder machen. Du musst irgendwie die Haut von innen anfüttern und gesünder machen. Also habe ich auch angefangen zu messen im Blut, was fehlt den Leuten. Und ich gucke mir auch die Darmflora an. Und bei mir persönlich habe ich dann ein Aminogramm gemacht, also eine Untersuchung der Aminosäurezusammensetzung. Ne, so, ich esse so, wie ich halt so esse, viel pflanzliches Eiweiß, wenig, wirklich selten Fleisch, mochte ich nicht so gerne, mag ich weiterhin nicht so gerne. Finde ich auch langweiliger als Pflanzenkost. Und habe dann aber gesehen, in meinem Blut, ich habe genug Eiweiß insgesamt, aber es fehlen mir wichtige Aminosäuren, die zum Beispiel für den Muskelaufbau relevant sind. Und dann habe ich schon geguckt, dass ich etwas mehr, zum Beispiel Magerquark esse oder auch mal ein Ei mehr die Woche, weil offensichtlich mein Tofu- und Hülsenfrüchtekonsum und Pilze und Vollkorn und Pseudogetreide bei mir persönlich nicht ausreichend geholfen hat, alle Aminosäuren zu bekommen, die ich brauche, um alle Eiweiße im Körper zusammenzusetzen. Das habe ich ein bisschen angepasst. Bin immer noch überwiegend vegetarisch. Ich liebe auch vegane Küche. Aber ich muss natürlich schon gucken, in meinem Alter, ich bin jetzt Anfang 50, dass ich nicht so schnell in den Muskelabbau komme, viel Sport machen, Eiweiß essen und dann ab und zu mal messen und kontrollieren. Und das finde ich, wenn das Menschen könnten, mal zu einem Ernährungsmediziner zu gehen und nachzumessen, was fehlt mir individuell, dann kann man noch mehr gucken, ist das ein Mensch, der braucht mehr bunte Pflanzenfarben, der braucht weniger tierische Produkte. Wir können hier auf die ein oder andere Art nochmal den Stoffwechsel austricksen. Es gibt Menschen, die haben eine Diabetesveranlagung, andere haben wiederum eine Gefäßkrankheitenveranlagung, also individuellen Blick drauf werfen.
Ja, das liebe ich so. Das liebe ich ja auch in meiner Arbeit. Klar, ich messe mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen nicht, aber wir lernen ja das Erspüren und das Wahrnehmen des eigenen Körpers. Anstatt dass ich jemandem eine Diätregel aufdrücke, ist es mir immer viel wichtiger, dass die Frauen für sich selbst die Erkenntnis bekommen, okay, welche Ernährung tut mir denn gut? Und zwar körperlich als auch seelisch. Und du misst dann auch noch zusätzlich nach, was total spannend ist, ja.
Die Psyche, Mensch, und die Seele, die du behandelst, die ist ganz, ganz wichtig. Und du hast ja initial schon gesagt, das hat was mit Biochemie und Ernährung zu tun, aber es hat natürlich auch mit Erfahrungen zu tun und mit Gefühlen und mit Umwelt und Stressoren und Ereignissen, die im Leben passieren. Und eine gute Ernährungsmedizin geht nie ohne Psyche und Seele, weil es gibt eben auch Menschen, die emotional essen, ne, die ihren Stress wegessen wollen, die sich damit beruhigen wollen, und das muss man erkennen. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Aussage, man muss intuitiv essen. Das wäre toll, wenn das immer ginge, aber leider hat die Lebensmittelindustrie ziemlich unsere Intuition zerstört mit hochverarbeiteten Lebensmitteln. Wenn man in den Supermarkt geht, sollte man Lebensmittel zu sich nehmen, wenn man die fertig verarbeiteten kaufen möchte, wo nicht mehr als 3 bis 5 Inhaltsstoffe drin sind, weil dann kann es schon risky werden, dass da doch viel ungesundes Fett drin ist, viel Zucker, viel Salz, Geschmacksverstärker. Die Textur ist ja dann auch ganz oft so pumpig. Du kannst gar nicht mehr genau erkennen, was ist da eigentlich für ein Lebensmittel drin. Und das macht etwas in deinem Gehirn. Da gibt es wirklich auch Untersuchungen, die zeigen, dass diese intensiven, sagen wir, Süß- und Fettgeschmäcker dein Gehirn quasi süchtig machen. Da leuchtet ein Bereich in deinem Gehirn auf, der in der Steinzeit auch schon bekannt ist, der sagt, Kalorien, schnell essen. Also zum Beispiel, ein Honignest. Wobei, da ist ja nicht mal Fett dabei. Also die Kombination Fett und Süß, ja, so pur in der Natur gibt's eigentlich gar nicht.
Ja.
Aber wenn so die, wenn wir draußen rumlaufen, aus der Bäckerei kommt so ein toller Croissant-Geruch, ja, wo ja auch quasi Fett und Süß, also das weiße Mehl ist quasi fast purer Zucker. Wenn das so in deine Nase steigt und dann ist da womöglich auch noch Schokoguss drüber, dann willst du
und
das
dann
womöglich,
ist das noch schön beleuchtet,
ja, und dann willst du das womöglich sofort essen. Und das ist halt genau diese Steinzeitregion, die sagt, okay, die nächste Hungersnot kommt bestimmt. Das gönnst du dir jetzt in großen Mengen. Aber wir leben ja Gott sei Dank nicht in der Hungersnot. Das heißt, wir essen das oft und viel zu viel. Wir gehen eben nicht mehr auf die Jagd. Und unser Gehirn möchte das dann immer und immer wieder. Das ist eine Art Sucht, die tatsächlich entsteht. Da kommen Belohnungs- und Glückshormone, wenn wir so etwas essen. Und das verhunzt unsere natürlichen Geschmacksknospen und unser Empfinden. Aber dieses intuitive Essen, also dass wir dann irgendwann doch wieder die Möhre richtig lecker finden, kann man wieder erlangen. Die gute Nachricht ist wirklich, man kann sich wieder zurück umgewöhnen. Das muss man aber eben mit Bewusstsein machen, mit Achtsamkeit und mit dem Pflegen von Gewohnheiten über ein paar Wochen und Monate. Die Umstellung muss man schon eingehen. Man kann auch nicht abnehmen, wenn man nicht in ein Kaloriendefizit kommt, ja, wenn das auch ein Thema ist. Das ist ja klar. Also wir können die Natur jetzt nicht überlisten, aber es ist nicht so schwer, wie man das denkt. Also ich habe zum Beispiel einen Patienten, ein junger Mann, ist sozusagen auf einem Gesundheitstrip, sehr viel Sport getrieben jetzt in der letzten Zeit, sehr plötzlich nicht mehr so wie in der Schulzeit, wo viele Jugendliche ständig Süßigkeiten kaufen in der Mittagspause, sondern hat sich das alles mal verkniffen und dann nach 6 Wochen hat er dann mal wieder einen Süßigkeitenriegel gegessen und er sagt, oh, das war so süß. er konnte das überhaupt nicht mehr gut finden, weil das viel zu intensiv war. Und genau das kann unser Körper wieder lernen.
Ja, also du sprichst mir gerade so aus der Seele, weil ich erzähle dir einfach mal von meiner Erfahrung. Ich habe ganz viele Diäten früher gemacht und dann kam es hat irgendwann alles gar nicht mehr gefruchtet. Ich habe dann so Schwarz-Weiß-Denken bekommen, ich habe dann Essanfälle bekommen und dann kam auf einmal dieser Trend des intuitiven Essens auf und dann dachte ich, das ist jetzt der heilige Gral. Und dann habe ich selbst das nicht hinbekommen und danach war ich so richtig frustriert, weil ich jetzt aber rückblickend verstanden habe, ja, intuitives Essen ist auch super schwer, wenn wir in einem modernen Schlaraffenland leben, wo an jeder Ecke Essen ist, wo hochintelligente Food-Designer Essen explizit so designen, dass es uns verführt, dass wir immer mehr haben wollen, dass eben diese Fett, Zucker, Salz, Geschmacksverstärker Kombi da drin ist, dass unser Gehirn einfach ausflippt. Und darum intuitives Essen, jein. Ja, es funktioniert, wenn ich mir eine bestimmte Umstellung gegeben habe, wenn ich auch wieder gelernt habe, natürliche Lebensmittel zu genießen und wenn ich achtsam bin mit meinem Geist, indem ich mich darauf trainiere, auf genau solche Lebensmittel auch wieder richtig Bock zu kriegen und zu sagen, okay, das ist meine Wohlfühlernährung. Und zweitens, indem ich super achtsam für diese ganzen Trigger da draußen bin und mir bewusst mache, ich lebe eben in einer Welt, wo ich an der Bäckerei vorbeikomme und es duftet nach Croissant. Und es ist total normal, dass ich dann in dem Moment richtig Bock darauf kriege. Und ich darf dann mit meiner natürlichen Homo sapiens Software, Hardware umgehen. Ja, das ist so.
Also für mich ist halt immer Wissen weitergeben. Ich darf einmal das Buch halten, wenn ich darf, ja, weil da ist nämlich mir der Untertitel sehr wichtig. Also es heißt ja genial ernährt. Genial heißt eben, es soll natürlich genial schmecken und genial Spaß machen und aber auch eine gewisse Genialität, die wir uns erwerben und klüger essen, heißt also Wissen aneignen, um entspannter zu genießen und dann besser zu leben. Es ist nämlich so, dass viele Menschen, du beschäftigst dich mit Ernährung, aber ganz viele wissen das alles einfach gar nicht mehr, was wir denken, was so selbstverständlich wäre. Ich hatte gerade einen Patienten, der sagte, Mensch, wir machen doch schon alles richtig, Frau Doktor, was Sie immer sagen. Wir essen jetzt zum Beispiel Erdbeerquark, also Obst und Quark. Und ich so, toll, wie machen Sie den denn? Naja, ich kaufe den, aber Zucker ist ja überall drin. Dann sagte ich, ja, es könnte das auch einfach mit weißem Quark und dann nehmen Sie Tiefkühlbeeren oder Sie nehmen frische Beeren. Und Sie können das natürlich auch selber ein bisschen süßen. Wir können ja gleich kurz vielleicht auch über Süßalternativen sprechen, die gesund sind. Und da brauchen Sie nicht den Zucker. Schauen Sie mal, wie viel Zucker da hinten drauf steht. Das ist ja wirklich, Und natürlich immer, wenn man echten Zucker, also Haushaltszucker in dieser freien Form isst, dann muss man auch ganz klar sagen, 8 Stunden lang ist dann Abnehmen nicht mehr möglich. Mhm. Weil dann kommt es zu einer starken Insulinspitze. Insulin wird aus der Bauchspeicheldrüse ja ausgeschüttet, um den Zucker wegzuräumen in die Zellen hinein für mehr Energieproduktion. Aber in diesen Mengen ist es nicht physiologisch, ist es nicht von der Natur gewollt. Das heißt, es kommt dann viel zu viel Insulin und bei vielen wird dann fleißig alles weggeräumt und noch darüber hinaus. Und manche unterzuckern dann sogar richtig, werden so kopfschmerzig, zittrig, übellaunig und kriegen noch eher Heißhunger. Und die Fettzellen sind dann auch erstmal dicht, wenn da so viel Insulin angeschwommen ist. Das heißt, man muss erstmal 8 Stunden überbrücken, bis das Abnehmen wieder losgehen kann. Weshalb natürlich das nächtliche Fasten ein ganz guter Trick ist, warum man nachts ganz gut abnehmen kann. Und deswegen ist übrigens auch Dinner Canceling oder zumindest abends Low Carb oder kein Carb, also keine Kohlenhydrate, ganz guter Trick, wenn man abnehmen will, so ernährungsphysiologisch. Mhm. Es ist so, dass wir morgens, auch wenn wir gar nichts essen, es gibt ja Menschen, die essen morgens nicht Frühstück, mögen sie nicht, oder die machen extra so intermittierendes Fasten, dass wir trotzdem eine physiologische Insulinspitze haben. Also wir geben etwas Insulin ab, auch obwohl gar kein Essen ankommt, aber in Erwartung von Essen, damit wir gleich die Kohlenhydrate, die vielleicht kommen, gleich in die Zellen räumen können und dann gleich auf die Jagd gehen können. So macht das unser Körper. Also morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann, ist quasi physiologisch Tag-Nacht-Rhythmus gesteuert. Und es sagt uns einfach, ja, wir können Kohlenhydrate essen, sie sind nicht verboten. Optimalerweise tags, wenn wir in die Energiesituation kommen, wenn wir powern müssen, immer am besten in der komplexen Form, also in der natürlich verpackten, in der Pflanze, wo es langsam rauskommt und nicht hochschießt, wie aus einer Süßigkeit oder aus dem Weißmehl. Und mittags auch ruhig und abends dann eben etwas zurückhaltender. Und dann haben wir nachts nämlich die Möglichkeit, sehr viel Wachstumshormon auszuschütten. Das macht nämlich Fettabbau und das macht Muskelaufbau. Und Muskelaufbau brauchen wir, um Fett zu verbrennen. Also das hängt alles ganz intelligent miteinander zusammen.
Hm. So spannend. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal Werbung für dein Buch machen, weil ich glaube, die meisten meiner Hörerinnen sind jetzt nicht so wie dieser Herr, die denken, naja, der Erdbeerquark aus dem Supermarkt ist doch voll gesund. Du gibst ja hier auch richtig viel Next-Level-Wissen raus für genau die Frauen und Männer, die gerade zuhören und sagen, ich weiß echt schon viel über gesunde Ernährung. Also in deinem Buch sind nochmal die zusätzlichen Hacks drin. Also was ich jetzt gerade schon alles gelernt habe über Tomatensaft, Karottensaft und diese ganzen chemischen Stoffe, die ich nicht aussprechen kann. Wer es genauer wissen will, in deinem Buch steht's halt drin und auch super gut interessant erklärt mit Bildern, mit Grafiken. Es macht richtig Spaß zu lesen. Da also echt die Einladung. Wer ein bisschen mehr will, der kriegt's bei dir, Jael.
Das ist lieb, dass du das sagst. Und es stimmt, also Leute, die dieses Buch lesen, genauso wie ich übrigens hoffentlich bekommen die neuesten wissenschaftlichen Informationen mit. Und es ist vielleicht, kriegen das auch alle mit. Es wird ja wahnsinnig gestritten in der Ernährungsmedizin, ne? Da ist ja eigentlich jeder fast fanatisch dabei und auch ist jeder Experte und weiß es besser und belehrt sein Umfeld. Und das ist ja auch ein totales Diskussionsthema. Und es geht auch manchmal sehr respektlos vonstatten. Und sogar in der Wissenschaft wird gestritten. Zum Beispiel zum Thema Süßstoffe. Die habe ich ja kurz vorhin schon angedeutet. Die WHO sagt ganz klar, wir wollen nicht so intensiv süß schmecken. Das macht etwas Negatives mit dem Gehirn. Es macht, dass wir wahrscheinlich mehr essen wollen und dass wir auf jeden Fall ungesünder leben. Und große Studien zeigen das mittlerweile auch, dass diese künstlichen Süßstoffe auf keinen Fall gesünder machen. Die Leute sind trotzdem dick, die haben trotzdem Übergewicht, die haben Herz-Kreislauf, die haben, also Herz-Kreislauf im Sinne von, ne, Gefäßereignisse, hohen Blutdruck, Herzinfarkte, Schlaganfälle trotzdem. Und die haben eben auch mehr Krebserkrankungen, mehr Diabetes, obwohl sie ja den Zucker weglassen und stattdessen Süßstoffe zu sich nehmen. Jetzt kann man in solchen Studien nie so genau sagen. Bei der Ernährungsmedizin ist es ganz oft die Schwierigkeit, weil du musst ja 30 Jahre beobachten. Ist das eine Koinzidenz? Also sind die Leute sozusagen übergewichtig und deswegen krank und essen auch noch Süßstoffe? Oder gibt es da eine Kausalität? Also begründet sich das? Also ist das dadurch entstanden? Aber das wird genau jetzt untersucht und da sieht man, im Gegensatz zu dem, was oft behauptet wurde und auch noch behauptet wird, dass diese synthetisch künstlichen Süßstoffe einfach so durchgeleitet werden, einfach nur gut schmecken. Ja, genau zu dem Essen, wo du sie einnimmst, da machen sie keine Zuckererhöhung und keine Insulinerhöhung. Stimmt. Fair. Aber nächste Mahlzeit, da verhunzen sie den Zuckerstoffwechsel. Mhm. Und da kommt es plötzlich zu einer diabetischen Stoffwechsellage. Und das wurde lange übersehen und das wird jetzt in sehr interessanten Studien gezeigt, dass hiermit doch das Diabetesrisiko erhöht werden kann. Also die Pandemie der Zukunft, die jetzt aber auch schon losgegangen ist. Über 42% der Weltbevölkerung ist ja jetzt auch schon übergewichtig mit allen Folgeerkrankungen.
Und wir veräppeln uns so selbst mit diesen künstlichen Süßstoffen. Danke, dass du es sagst. Also mal kurz gesagt, also die Cola Light ist nicht der Freifahrtschein für, ich habe ja gar keine Kalorien getrunken, genau. Ich trinke Cola. Nein, da stecken Stoffe drin, die dein Körper nicht kapiert, die der nicht checkt, die was mit deiner Darmflora machen, die was mit deinem Blutzuckerspiegel machen. Veräppel dich nicht selbst.
Genau, weil man denkt dann, ich habe doch jetzt Kalorien gespart, dann kann ich mir ja jetzt umso mehr gönnen. Und es gibt eine Stoffwechselveränderung. Und dann gibt es noch die Theorie von Forschern, von Wissenschaftlern, dass wirklich auch die Fettumlagerung verändert werden könnte. Also von Unterhautfettgewebe, was harmlos ist, also die Speckrolle am Bauch, hinein in das Intrabauchfett, also das, was um die Organe ist und was Entzündung macht, weil es wie ein hormonaktives Organ wirkt, was uns tatsächlich krank machen kann, die stille Entzündung fördert. Und dass eben viele, sagen wir mal, Stoffwechselrisiken dadurch wirklich kommen. Und da ist man erstmal dran. Und das Doofe ist, dass eben es immer noch auch Leute aus der Branche gibt, die sagen, ach Quatsch, völliger Bullshit. Und das sind die aus der Lebensmittelindustrie und das sind auch die Leute in der Fitness-Supplement-Industrie, weil die nutzen natürlich schon diese Süßmittel, um ihre Eiweißshakes irgendwie lieblich zu machen. Und da können wir aber, wir können ja logisch denken und wir können sagen, okay, das ist von der Natur so gar nicht gedacht. Unsere Darmbakterien kennen das ja nicht. Seit Jahrmillionen gab es solche Stoffe nicht, versuchen aber verzweifelt, das irgendwie zu verdauen. Und dann gibt es aber auch noch, sehr interessant, werde ich oft gefragt, Birkenzucker. Mhm. Klingt ja super gesund. Das ist ein Zuckeraustauschstoff. Der wird auch in kleinen Mengen in Lebensmitteln vorkommen oder im Körper produziert, aber in diesen großen Mengen, wie man das als Süßmittel benutzt, ist ja auch in Zahnpflegeprodukten drin. Hat jetzt ein Forscher festgestellt, scheint es tatsächlich die Verklebung von Blutplättchen zu fördern. Also gerade bei den Leuten, die vielleicht eh ein Gefäßrisiko haben, ist das nicht gut. Und Hunde können dann Insulinschock von bekommen. Also das würde ich meiden. Was aber möglich ist, wenn man süßen möchte, es gibt milde, gesunde Süße. Und da gibt es zwei Gruppen, würde ich sagen. Zum einen die ganz normalen, die wir schon jetzt kennen, wie zum Beispiel Zimt als süß schmeckendes Gewürz, was einen positiven Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel hat, nachgewiesenermaßen ist wie in Pflanzenarznei, ist aber auch Vanille, ist Kakao, sind Tonkabohnen, Süßholzwurzel. Ne? Das sind also praktisch eine Art Gewürze, die deinem Essen eine gewisse liebliche Süße geben können. Zum anderen kannst du aber auch mit Ballaststoffen arbeiten, wie zum Beispiel Yakon-Wurzelpulver, da ist Inulin drin. Das ist eine milde Süße, die die Darmflora pflegt. Oder du hast jetzt, und das ist richtig interessant, ach so, warte, Datteln sind auch okay, kannst sie klein schneiden und in dein Essen streuen oder auch Trockenpflaumen. Ne? Beides hat Ballaststoffe, setzt also die Süße langsam frei, wäre eine natürliche Form der Süße. Und jetzt gibt es noch etwas sehr Interessantes, was jetzt richtig viel erforscht wird, das sind die sogenannten intelligenten Zucker. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, Tagatose, Galaktose, Trehalose, Allulose und Isomaltulose. Tagatose und Galaktose sind zum Beispiel in der Muttermilch enthalten und werden jetzt durch Fermentation aus Mais gewonnen. Die gibt es in Pulverform und auch in Sirupform. Und die kannst du in dein Essen streuen oder kannst damit auch Süßspeisen zubereiten. Und das Tolle ist, die heißen, das ist ein kleiner Wortwitz, das sind eben nicht die raffinierten Zucker, die wollen wir ja nicht, sondern intelligente Zucker, die wollen wir, weil sie unsere Darmflora beispielsweise pflegen. Die Tagatose reduziert den glykämischen Index der Mahlzeit, zu dem du den du das isst, weil es verdrängt quasi den normalen Zucker und sagt, jetzt bin ich hier. Und dann steigt der Zucker in deinem Blut weniger stark an. Und außerdem wird die Darmflora angefüttert und du hast ein Antidiabetes geschehen. Also du hast einen Gesundheitseffekt, einen probiotischen Effekt durch diese Tagatose. Und die Galaktose ist energiespendend für dein Gehirn. Selbst bei Leuten, die mit Zucker gar nichts mehr anfangen können, weil sie schon dement sind und eine Insulinresistenz in dem Gehirn haben, dann können die mit Galaktose davon profitieren. Es hilft außerdem beim Aufbau der Nervenzellen und bei der Kommunikation der Nervenzellen und es verbessert die Aktivität und Schutzmaßnahmen deiner Schleimhäute, weil es beim Schleimaufbau hilft. Also super gesund. Milde Süße nicht so extrem wie Haushaltszucker, aber eine absolute Möglichkeit, auf diese gesunde Weise dich von Zucker zu entwöhnen. Und jetzt kommen viele Leute und sagen, es ist aber teuer. Ja, es ist teurer leider. Aber während diese Süßmittel, diese natürlichen in diesen ganzen Süßlimonaden und Desserts weltweit, dann gäbe es keine Diabetespandemie. Und vielleicht ist es dann eben für besondere Anlässe eine Option. Wir wollen ja eh nicht mehr so viel süßen, aber dann damit zu süßen. Und Honig im Übrigen ist ein bisschen flüssiger Zucker, aber mit ein paar Gesundheitsfaktoren. Honig vom Imker, Achtung, viele sind mit Sirupen gestreckt, gab es einen Skandal. Aber Honig vom Imker kann man in kleinen Mengen essen, würde es aber jetzt nicht unbedingt als den besten, das beste Süßmittel nehmen, weil da ist doch eine Menge Fructose drin. Honig in kleinen Mengen fördert die Fettleber nicht, aber Fructose per se, also wenn man sehr viel Obstsäfte und Obstmus nimmt, dann kann man schon auch eine Fettleber bekommen. Mehr heutzutage als durch Alkohol übrigens. Also die alkoholische Fettleber ist seltener als die nicht alkoholische durch so viel Fruchtzucker in so vielen Limonaden und Lebensmitteln. Und das ist ein Riesenproblem. Also Fructose im Honig in kleinen Mengen, aber auch nicht jetzt das Optimum, finde ich, zum Süßen. Das war so für mich jetzt nochmal eine wichtige Botschaft. Danke, dass ich sie loswerden durfte.
Ich möchte auch gerne, da habe ich eine praktische Frage zu. Also erstmal, Jael, ich halte fest, es gibt intelligente Zucker. Wir haben Möglichkeit, gesund zu süßen. Zweitens, gewöhn dir aber generell ein bisschen das Süße ab. Also wir sind ja auch konditioniert auf Zucker und man kann sich das auch wieder so ein bisschen abtrainieren. Und das dritte jetzt mal eine ganz praktische Frage. Wenn ich so ganz arg Süßlust habe, dann mache ich mir oft eine heiße Schokolade mit dem echten Backkakao, mit ganz viel Kakao. Und dann esse ich dazu Datteln mit Nüssen, das sind meine natürlichen Pralinen. Ich gebe aber zu, ich habe immer ein bisschen das gesüßt mit Xylit. Und das, da hast du mich jetzt erwischt.
Du bist also, du bist eine gesunde, schlanke Person. Wird dir wahrscheinlich in den kleinen Mengen nicht geschadet haben, aber ist nicht optimal, in der Tat. Ich hätte dann sowas wie Tagatose oder Galaktose genommen, tatsächlich.
Ja,
das habe ich
gerne
immer zu Hause. Und nutze das für solche Möglichkeiten. Da gibt's auch Backmischungen, da ist dann eher Isomaltulose mit noch drin. weil du sonst zu sehr karamellisierst. Aber ich will nur sagen, ich will Menschen die Augen öffnen. Es gibt Möglichkeiten und du machst das vollkommen richtig. Und wie gesagt, wenn man mal Süßlust hast, naja, dann isst man halt auch mal eine Süßigkeit. Das macht den Kohl und deinen Bauch auch nicht fett. Es geht halt darum, um die Balance, um die Menge und auch ein bisschen um die Tageszeit, um das Ausmaß der Bewegung und auch um die Reihenfolge. Also klassischerweise isst man das Dessert nach dem Essen. Zuerst isst du deinen Gemüsesalat oder deine Gemüsesuppe, dann hast du schon ein schönes Bett. Dann isst du dein Eiweiß und dein Fett und am Ende dein süßes Dessert. Das heißt, der Zucker, der dann zu deinem Körper kommt, der braucht echt eine Weile, sich durch diese Unterlage erstmal durchzubohren. Das heißt, der Zuckeranstieg ist viel geringer. Und verbiete dir nicht Süßigkeiten. Mhm. Verbiete sie dir nicht. Erlaube sie dir. Aber mach es eben mit Klugheit. Also mit klüger Essen. Und dann ist, glaube ich, alles okay. Weil wenn du dir etwas verbietest, dann ist es sehr interessant. Und dann willst du es ja wohl erst recht. Diese Verknappung ist ja genau. Ein psychologischer Effekt der Werbeindustrie.
Genau. Und darum essen wir sowas auch mit geschlossenen Augen wie eine Königin. Wir genießen es und dann nehmen wir auch die ganze Süße darin wahr. Und ja, so industriell fertig gemachte Schokoriegel, die sind ja eher so, dass man sie nebenbei knabbert. Und mir geht es so, ich esse einen davon und dann denke ich, okay, next. Und dann reißt du schon das Zellophan auf und hast eigentlich noch den Brei im Mund. Und wenn du so eine Dattel verköstigst, so mit einem Kakao und einer guten, edlen Schokolade, dann kannst du auch wirklich genießen. Das ist
ja, und dieses Walnuss, dieser Crunch und so. Mhm. Crunch ist auch ein ganz toller, sagen wir mal, Gewichtskontrollierfaktor. Also nicht beim Handy oder Fernsehen essen, sondern wirklich die Crunch-Geräusche wahrnehmen. Da gibt es auch Untersuchungen. Das ist viel gesünder.
Mhm. Ich könnte Stunden mit dir sprechen. Und ich finde auch, wir brauchen alle dein Buch wie die Bibel auf dem Nachttisch, weil das war jetzt so viel Info. Und es ist einfach leichter, wenn man es schwarz auf weiß sieht. Ja, Elle, ich habe meinen Hörerinnen, die haben mir über Instagram geschrieben, haben wir noch Zeit, dass wir vielleicht zwei Fragen ganz kurz beantworten?
Also auf jeden Fall.
Ich wähle jetzt mal ein paar aus. Und eine Frage war, wie kann ich mich denn ernähren bei Rosacea? Was ist jetzt gut für die Haut?
Rosacea, das ist ja eine Erkrankung, die ist so ein bisschen genetisch veranlagt bei so hellen Hauttypen. Da hat man oft so Hitzegefühle, Brenngefühle in der Haut. Man hat Rötungen auf den Rundungen der Gesichtshaut und eine Neigung zu Äderchen und auch Pickelchen. Und wenn man das lang und chronisch hat oder besonders häufig auch Männer, die kriegen oft so eine Knollnase oder andere Knollareale, wo also praktisch eine Lymphstauung ist und dann die Drüsen und das Bindegewebe wuchern. Und wir wissen einfach, dass die Rosacea wahnsinnig von einer sogenannten antientzündlichen Ernährung profitiert. Und ich arbeite immer auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Also was ich allen meinen Patienten immer empfehle, ist Omega-3-Fettsäuren aus dem Fischöl. Wer vegan ist, dann eben aus dem guten Algenöl. 1 Gramm bis 2 Gramm EPA und DHA am Tag. Diese Kombination wirkt antientzündlich und stinkt gegen die entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren an. Außerdem Vitamin D, circa 2000 bis 4000 Einheiten am Tag, als Tröpfchen in einem Öl zum Beispiel, finde ich super, mit K2. Das stärkt gleichzeitig auch die Knochen und schützt das Gefäßsystem und wirkt eben auch antientzündlich, gut fürs Immunsystem und auch die Hormonregulation und alle Funktionen in unserem Körper für eine gesunde Haut und Haare. Und deswegen hilft das auch bei der Rosacea. Und ich gebe bei Hautpatienten immer auch eine kleine Menge Zink, zum Beispiel Zinkrot, 25 Milligramm über 3 Monate. Danach, Achtung, Kupferwert mal checken, ob der in Ordnung geblieben ist. Auch Zink ist in 300 Enzymreaktionen hilfreich und fehlt vielen oder ist sehr niedrig zumindest in den Blutspiegeln. Und auch Selen ist bei fast allen zu niedrig. Deswegen entweder 2 Paranüsse, die können allerdings radioaktiv belastet sein. Man kann auch einfach Natriumselenit zu sich nehmen, 100 Mikrogramm am Tag. Und diese Kombination an Basisnahrungsergänzungsmitteln hilft der Haut sehr gut. Es wäre zu empfehlen, dass man schaut, wie ist denn mein Eisenspiegel? Wir Frauen haben da oft einen Mangel. Das dann gegebenenfalls auch ergänzen, weil wenn man zu wenig Eisen hat, Ferritin ist hier der Wert, den der Hausarzt bestimmt. Also auch ohne teure Zusatzzahlung kann das der Kassenarzt machen. Den sollte man über 30 haben, gerne noch ein bisschen höher. Und dann nimmt man halt Eisen in Infusions- oder Kapselform mit Vitamin C in Kombination. Jod ist ganz wichtig für eine gut funktionierende Schilddrüse. Das Volkssupplement ist jodiertes Speisesalz. Unbedingt das auch nutzen. Das rettet uns vor Struma, also vor einer dicken Schilddrüse, vor Knoten, vor Zysten, wahrscheinlich auch vor Hashimoto, dieser Autoimmunerkrankung, oder sogar vor Schilddrüsenkrebsarten. Und die Leute, die jetzt denken, Himalaya-Salz und Bergsalz und Meersalz sei die gesündere und sexiere Alternative, die irren. Also Jodsalz nutzen, das hat seine Begründung. Und die Schilddrüse ist sehr relevant, wenn die gut funktioniert, wiederum für die gute Haut. Und Magnesium ist auch gut. Das hat ebenfalls viele gute Effekte, zum Beispiel abends vorm Schlafengehen hilft es auch bei der Entspannung. Ist gut für die Muskeln, für die Verdauung. Und auch fürs Herz und für die Zellfabriken, also für ganz viele Effekte, die sich wiederum auf die Haut spiegeln, 300 bis 400 Milligramm organisches Magnesium. So, und alles andere aber bitte nach Blutcheck, also B-Vitamine nicht einfach blind einnehmen oder andere Mischungen, weil das kann den Körper eher lahm machen, also das nur individuell, wenn da ein Mangel vorliegt. Und wichtig bei der Rosazea ist die Darmflora. Ich empfehle also, viele lösliche Ballaststoffe zu essen. Faserigen sind auch gut, also die, die den Stuhl formen. Akazienfasern, bittere Salate, Wurzelgemüse, aber auch Wassermelone oder weißer Pfirsich haben viele lösliche Ballaststoffe. Eine Kombination aus löslich und faserig sind auch in den Flohsamenschalen, in den Leinsamen, in den ganzen anderen Saaten und natürlich in jedem Gemüse letztendlich. Probiotisch essen bedeutet unpasteurisiertes Sauerkraut, Kimchi vom Koreaner, Natto, die fermentierten Sojabohnen vom Japaner, dann die effektiven Mikroorganismen, ein saures Gesöff, das man im Kühlschrank lagert, 33 Bakterien und Hefen haben da gemeinsam fermentiert, das trinken die Langlebigen auf Okinawa, ist Darmpflege pur oder einfach original griechischer oder bulgarischer Joghurt, der danach nicht nochmal erhitzt worden ist, also wirklich nicht nach griechischer Art oder eben Kefir oder Buttermilch oder selber machen. Auf diese Art fügst du dir natürliche Darmbakterien zu und du hast hoffentlich auch ein bisschen nicht gespritztes Gemüse auf dem Speiseplan. Auch da sind natürliche Bakterien drauf. Und diese prä- und probiotischen Lebensmittel reichern deine Darmflora an. Das hilft wahnsinnig gut der Rosazea, damit die, wenn der Darm ruhig ist, auch eine ruhige Haut haben, weil das Nervensystem und die Entzündungsbotenstoffe, das hängt ja alles miteinander zusammen. Das ist auch die Bakterien aus dem Darm haben einen Einfluss auf die Haut. Die kriechen sogar dahin letztendlich und stärken das Mikrobiom auch der Haut. Und wir sollten ausschließen, dass wir ein Helicobacter pylori Magenkeim oder Parasiten im Darm haben. Und das kann man zum Beispiel durch eine Magenspiegelung oder auch durch eine molekulargenetische Stuhlanalyse, eine moderne Darmflora-Analyse, wo man das Mikrobiom untersuchen kann, also alles findet, was in dir so kreucht und fleucht. Und abgesehen davon kann man natürlich bei der Rosazea auch mit Arzneimitteln auf der Haut arbeiten, die ganz mild sind, die aber auch Wirkstoffe enthalten, die die Milben in der Haut reduzieren, die Entzündungen reduzieren, die die Hornpfropfen verbessern, die Hautdurchfeuchtung verbessern. Also da gibt es ein großes Spektrum. Ich habe darüber auch geschrieben, also wer Lust hat, mal zu schauen, welche anderen Bücher es gibt oder auch einfach auf Instagram habe ich auf meiner Seite ein bisschen schon darüber erzählt. Also hier kann man sich, je nachdem, was man für ein Typ ist, verschiedene Informationen holen. Man sollte auf jeden Fall wissen, dass es nicht teure kosmetische Behandlungen sind, die es ausmachen, sondern rezeptfähige Arzneien und diese Ernährungsmaßnahmen.
Toll. Also ganz toll, weil ja, viele Ärzte verschreiben dir was und das ist ja auch hilfreich. Und du hast uns jetzt aber noch wirklich Tools gegeben, wie kann ich es über meine Ernährung dann noch unterstützen. Richtig toll. Hast du noch Zeit für noch eine Frage?
Ja.
Boah, mega. Eine andere Podcast-Hörerin hat mir geschrieben, wie kann ich mein Lipödem-Fett loswerden?
Ah, Lipödem, ja, das ist eine Anreicherung von Fettgewebe, aber auch Bindegewebe und auch Lymphe und Schmerzfasern an den Beinen. Meistens gibt es auch an den Armen, das ist genetisch bedingt, haben oft Frauen eben, es hat was mit Hormonen zu tun. Sehr schwierig, das über Ernährung zu machen. Das ist ja genau das Heimtückische oder das Gemeine und Stigmatisierende. Man sagt diesen Frauen oft, mach Sport und nimm ab, dann wird das schon. Nein, das hilft ihnen eben nicht. Natürlich sollten die Frauen, damit sie überhaupt auch die Operation des Fetts auf Kasse bekommen, einen gewissen Body-Mass-Index möglichst nicht überschreiten, weil dann wird es nicht übernommen. Aber es gibt eben sehr schlanke Frauen, die dieses Lipödem haben oder normalgewichtige oder was auch immer Frauen, die also nicht massiv übergewichtig sind, die haben trotzdem diese großen Anlagerungen von Gewebe am Bein und das kann sehr quälend sein, das kann auch zu einer Bewegungseinschränkung führen und vor allem auch zu Schmerzen. Hier sollte man zu einem Zentrum gehen, das sich auf Lipödeme spezialisiert hat und in der Regel ist wirklich das die beste Methode, dieses Fett abzusaugen. Und das kann dann auch übernommen werden unter bestimmten Umständen von der Krankenkasse. Es ist ein bisschen schwer, das zu machen. Am besten hier auch mal Selbsthilfegruppen nutzen. Die sind auch im Netz unterwegs und sind da sehr hilfreich, um Tipps zu geben, wo kann man sich hinwenden.
Super. Ich danke dir. Wie gesagt, ich könnte Stunden mit dir quatschen. Ich habe jetzt aber zum Abschluss einfach nochmal meine klassischen Abschlussfragen. Und zwar, liebe Jael, was bedeutet es denn für dich, achtsam zu sein?
Achtsam ist ja erstmal so ein, finde ich, dachte ich immer, so kitschiger Begriff, der mich schon fast nervös gemacht hat, weil er so sinnentleert schien. Achtsamkeit ist für jeden Menschen etwas anderes. Wenn man sich aber doch beschäftigt mit diesem Begriff und zulässt, dass das ganz viel bedeuten kann, dann wird der sehr relevant. Und bei Lebensmitteln ist das so, dass man aufhört, sich zu zwingen, dass man aufhört, Bildern nachzujagen, Idealen nachzujagen, Perfektionismus nachzujagen, dass man weiß, vieles ist erlaubt. Für mich kann es ein individuelles Richtig geben und dass man sich Zeit nimmt, auf sich zu hören, in sich hineinzuspüren, auf sich zu achten und nicht immer über sich hinweg zu rennen. Das gibt es auch in der Psychologie bei anderen Themen, dass Achtsamkeit heißt, vielleicht einfach mal an einen ruhigen Ort gehen, in sich hineinspüren, sein Bauchgefühl passend zur Ernährung wahrzunehmen, es kennenzulernen, es zu hören, zu spüren und dann zu überlegen, was wünsche ich mir, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und was ist mein Bedarf? Auch das ist, ne, was braucht mein Körper und was braucht vielleicht meine Seele, was braucht mein Geschmack? Und das irgendwie zusammenzufügen und auch zu gucken, welche Hindernisse sind da und wie kann ich diese Hindernisse vielleicht überwinden, mir vorzustellen, wie könnte der Idealzustand sein, wie ist das, was ich mir wünsche? Das nennt man WUP-Methode in der Psychologie, finde ich ein ganz tolles Verfahren, ist nochmal ein ganz eigener Podcast, aber kann man ja mal googeln und eben das.
Wie schreibt man das, Jael? Wie heißt die Methode?
WUP, also W.
WUP, ah ja, WOOP. Mhm.
WUP bedeutet, das ist in Englisch, ja, das sind die Abkürzungs, die, wie sagt man die Abkürzung?
Akronym?
Keine Ahnung. Ich sage einfach, WUP kommt aus dem Englischen, ne, und steht für Wish, also der Wunsch, den man sich sozusagen spürbar macht mit Bauchgefühl. Outcome, also was ist mein Ziel, wohin möchte ich? Obstacle, was ist das Hindernis? Und Plan, also wie komme ich dahin? Und das schafft man nur, indem man achtsam auf sich hört und diese Dinge auch imaginiert. Das ist wie so eine kleine private Psychotherapie, die man anwenden kann. Da gibt's auch ganz eigene Podcasts dazu. Man kann sich dazu belesen. Und das ist eine Selbstermächtigung. Also wir können selber wirksam werden. Und das hilft natürlich bei allen Bereichen. Und das, finde ich, ist achtsam. Also nicht nur spüren, sondern auch befähigt sein. Mhm. Dinge in die Hand nehmen können. Mhm. Nicht Opfer sein, sondern selbstwirksam werden. Ganz genau.
Tolles Stichwort Selbstwirksamkeit. Das wäre nämlich jetzt meine zweite Frage an dich. Du hast heute so viele Goldnuggets hier in dem Podcast rausgehauen. Welches Goldnugget möchtest du denn hier mal herausziehen für die Hörerin, für den Hörer? Was bleibt hängen? Was ist wichtig? Verbunden mit einer Hausaufgabe, die die Hörerin, der Hörer in den nächsten 24 Stunden umsetzen kann. Um selbstwirksam jetzt was zu verändern.
Ess 30 Pflanzen in der Woche, mach das als Challenge und zähl mal aus. Ess 30 Gramm Ballaststoffe am Tag, nutze hier einfach gern mal eine freie App. Und dann bleib offen. Bleib lustbetont. Essen hat etwas mit Lust zu tun. Koch dir mal selber, bereite Essen selber zu, mach Essen für andere, mit anderen zusammen. Erlebe Lebensmittel, rieche sie, schmecke sie, fühle sie, sei sinnlich mit Lebensmitteln und experimentiere ruhig auch mal. Also denke über neue Optionen und Wege nach, Lebensmittel zu erleben. Und du musst auch nicht das essen, was vermeintlich gesund ist, wenn es dir nicht schmeckt. Also wenn du Brokkoli nicht magst, brauchst du keinen Brokkoli. Aber du könntest ja zum Beispiel mal auskeimen, also Saaten auskeimen. Das sind kleine Energiebomben und Mikronährstoffbomben. Ne, also viele kennen ja die Kresse zum Beispiel, aber man kann ja noch viel mehr auskeimen lassen. Oder man kann fermentieren, das macht unheimlich Spaß. Oder Essen mal anders verwerten, wie zum Beispiel Bio-Kartoffelschalen als Chips in den Ofen tun. Oder Kaffeesatz, den du eigentlich wegschmeißen willst, in deinen Keksteig einarbeiten. Oder das Wasser von Kichererbsen wie Eischnee aufschlagen, eine tolle Protein- und Ballaststoffquelle. Und was kannst du noch machen? Du könntest bei Möhren das Grün wie Petersilie benutzen. Also einfach mal neue Wege gehen, um zu sehen, wie unfassbar groß der Bereich Lebensmittel ist. Und selbst wenn du jemand bist, der keine Zeit und Lust hat am Kochen oder auch nicht viel Geld hat, einfach auszuprobieren, welche Wege für dich besonders gut sind.
Super cool. Und dein Buch macht auf jeden Fall Lust darauf. Es heißt Genial ernährt, klüger essen, entspannter genießen, besser leben, ist jetzt schon ein Bestseller und das zu Recht. Ich gebe zu, ich habe es als PDF. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal im Geschäft nochmal holen. Ich möchte es auf dem Nachttisch haben. Ich möchte Post-it-Zettel da reinkleben. Und ja,
hab so viel mal, Spaß am Lesen. Wie mein eigenes aussieht. Ja, mein Exemplar. Weil ich habe auch so viel dabei gelernt und natürlich ist es immer noch mal toll, ein Detail nachzugucken. So bin ich auch, ein visueller Typ.
Ja, und dich gibt's ja nicht nur als Bestseller-Autorin, wir finden dich auch auf Instagram. Wie heißt du da? Ich verlinke dich aber trotzdem noch mal für alle, die jetzt gerade hören.
Dr. L. Adler heiße ich da und ich mache auch einen Gesundheitspodcast für die Techniker Krankenkasse, der heißt Ist das noch gesund? Da geht's auch oft so um, ja, sagen wir, junge Themen, ne, auch um psychische Themen. Also da gibt's ein paar vielleicht Überschneidungen zu dir, wobei so einzigartig wie das, was du machst, muss ich sagen, das ist schon sehr besonders. Und ich bin dir sehr dankbar, dass dein Angebot so ist, wie es ist, weil das braucht es einfach. Und angesichts dessen, dass es so wenig Psychologie oder Psychologentermine gibt, sind solche Angebote, wie du hier schaffst, natürlich unbezahlbar. Also vielen Dank für deine Arbeit. Muss ich auch mal an der Stelle zurückgeben. Wir ergänzen uns echt gut, glaube ich.
Danke dir. Ja, es hat Riesenspaß gemacht und ja, es ist witzig. Wir sprechen echt eine Sprache und kommen aber aus verschiedenen Bereichen. Ja, El, es war mir ein Riesenvergnügen. Ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Für deine Arbeit. Dankeschön.
Ich hoffe, dieses Gespräch mit Dr. Yael Adler hat dir gefallen und du nimmst ein bisschen was für dich mit und fängst auch direkt an, umzusetzen. Alle Links zu Dr. Yael Adler findest du in der YouTube-Videobeschreibung, wenn du das Ganze als YouTube-Video schaust, oder in den Podcast-Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest in eine neue Folge Körperglück. Du hast ein Leben, du hast einen Körper und du verdienst es, dich darin wohlzufühlen. Also, sei achtsam mit dir, deine Maria.